Mein dreieinhalbjähriger Sohn hat halt mittags schon zu mir gesagt, bin ein alter Sack. Ich habe ihm dann freundlich und nett erklärt, dass man das so nicht sagen kann. Er hat dann zu mir gemeint, okay, dann bist du halt ein altes Krokodil. Das hat mich so durcheinandergebracht, da wusste ich dann gar nichts mehr zu sagen und habe das Thema stehen lassen. Wenn man älter wird, ist das nicht immer ganz so einfach, aber auf der einen Seite ist es so, wenn man jung ist, dann sind viele Sachen kompliziert und man muss viele Sachen erst noch für sich entdecken. Und ich habe als junger Mann, ich als junger Mensch immer versucht, was Besonderes zu sein. Ich wollte gern was darstellen. So wie der Daniel von sich erzählt hat, das wäre sowas gewesen, da hätte ich gern hinwolle. Ich wollte was Cooles sein, cooler als alle anderen. Ich wollte aus der Masse um mich herum herausstechen und die Frage ist, wie macht man sowas? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit für mich war, ich habe viel Geld, eigentlich fast mein ganzes Geld für Markenklamotte ausgebe, für coole, hauptsächlich teure Markenklamotte, um aufzufallen. Später, als wir weggegangen sind, habe ich mit meinen Kumpels haben wir immer versucht, in irgendwelche coole Clubs und Discos reinzukommen für die schöne und reiche und coole Leute. Ich erinnere mich einmal, da bin ich in der Schlange vor einem Club gestanden, die waren ja meistens recht lang, weil sie angesagt waren. Bin gestanden und dann waren wir endlich ganz vorne beim Türsteher und wären als nächstes dran gewesen, aber ging nichts vorwärts. Wir standen vor dem und der winkt die Leute so an uns vorbei, sagt du und von hinten und wir standen da und irgendwann guckt er so auf uns runter und sagt, ihr zwei, ihr heute nicht. Und wir konnten gehen. Total erniedrigend, aber das hat mich nicht davon abgehalten, das wieder zu probieren. Und ich hätte gern einfach zu diese wichtige und angesagte und coole Leute gehört. Aber die Türe in diese Szene, die waren für mich nicht offen. Ich bin da nicht reinkomme. Warum erzähle ich euch das? Wie gesagt, ich wäre gern was Besonderes gewesen, jemand mit Bedeutung, jemand Cooles und nicht der schüchterne kleine Peter vom Land, der wegen seinem Lebensstil notorisch pleite war, der mal Geld von einem Kumpel leihen musste, um überhaupt über den Monat hinwegzukommen. Nicht eine Nummer unter ganz viele Milliarden. Und ich habe, um nicht so zu sein, um nicht eine Nummer unter diese Milliarden Menschen auf dieser Welt zu sein, habe ich einiges gemacht und alles Mögliche versucht und bin gescheitert. Was es mit dem Thema von heute Abend zu tun hat, das werdet ihr nachher noch sehen. Wir haben letzte Woche hier beim SAT mit Markus Evangelium angefangen und Evangelium bedeutet ja frohe Botschaft. Und im Vers 1 steht, am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Hier fängt es an, hier fängt diese gute Botschaft an und der Simon hat uns letzte Woche gezeigt, was dieses Evangelium ist, was diese frohe Botschaft ist, dass die Welt Jesus braucht, dass Gott Jesus bestätigt hat in seiner Aufgabe und dass er ihn befähigt hat, diese Aufgabe, diesen Auftrag in dieser Welt auszuführen, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen, dass er durch seinen Tod am Kreuz, indem er alles für uns hingibt, dass die Erlösung finden, die das glauben, dass die Hoffnung finden, die das glauben und die Befreiung finden, die das glauben. Mit all dem ausgerüstet startet Jesus seinen Dienst in dieser Welt. Mit all dem startet er seinen Auftrag und mit diesem Auftrag, wo er anfängt, mit dem möchte ich heute weitermachen, mit dem möchte ich einsteigen. Ach, genau, nach vorne. Next, please. Ja, ist ein. Ja, ich lese es euch vor. Und zwar geht es weiter im Markus-Evangelium um Kapitel 1, im Vers 14. Danke. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nachdem aber Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Jesus tritt seinen Dienst an. Hier wird nochmal dieses Thema von Markus sichtbar, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu dienen, um ein Diener zu sein. Und wo fängt sein Dienst jetzt an? In Galiläa. Warum ausgerechnet Galiläa? Warum wird das hier so erwähnt? Warum nicht in Jerusalem? Das wäre eigentlich das Logische gewesen. Das Glaubenszentrum von den Juden war in Jerusalem. Dort war der Tempel, dort war die geistliche Elite, dort war der hohe Priester. Warum meldet er sich nicht bei den geistlichen Führern, spricht seinen Dienst mit denen ab und legt dann gemeinsam mit denen los? Warum meldet er sich nicht beim Königshof, sichert sich Finanzen und Einfluss, damit er seinen Dienst auch ohne Störung durchführen kann? Wenn ich überlege, wenn ich heute ein Start-up gründen würde, wo würde ich das starten? Meine Firma, bei der ich arbeite, die ist dieses Jahr von einem nicht mehr ganz Start-up aufgekauft worden und die sitzen in Berlin. Das ist so das Zentrum für die Start-ups. Und die, die nicht in Berlin sind, sind in München. Also eigentlich ist nicht ganz so logisch, wo er hingeht. Es sei denn, das Start-up, das ich gründen möchte, wäre hier in Memmingen. Wäre in Memmingen genau richtig. Da ist die Zielgruppe für die Idee, die ich habe. Dann würde ich hier in Memmingen anfangen. Und wenn ich gucke, wo Jesus seinen Dienst anfängt, wo er seine Arbeit anfängt, wo er mit dieser Botschaft für die Welt loslegt, da war Galiläa genau der richtige Startpunkt. Warum Galiläa? Was war in Galiläa los? Zum ersten Blick war es gar nicht so spektakulär. Galiläa war damals ziemlich bevölkerungsreich, es war wohlhabend, aber der Wohlstand war sehr unregelmäßig verteilt. Es gab eine große Oberschicht, es gab Großgrundbesitzer, Großkaufleute, Steuerpächter, die auch immer wieder mal in die Gleichnisse von Jesus vorkommen. Er geht da drauf ein. Dann gab es eine Mittelschicht, das waren Handwerker, Kleinbauer, Fischer, Kleinpächter. Aber der Hauptteil von den Menschen waren Unterschicht. Tagelöhner, Sklave, die waren die Mehrheit. Die Galiläer waren sprichwörtlich tapfer. Eine von der radikalsten Parteien zu dieser Zeit, die Zeloter, die hat ihren Anfang wahrscheinlich in Galiläa genommen. Das waren Kämpfer, das waren Rebelle. Die waren auch ziemlich religiös. Aber was Besonderes, religiöse Überflieger, irgendwas geistlich Wertvolles, hat man dort, von dort her nicht erwartet. Wenn ihr am Anfang vom Johannesevangelium geht, da seht ihr Begebenheit, da trifft der Philippus, glaube ich, es trifft Nathanael. Und er sagt, wir haben den gefunden, auf den Israel wartet. Und es ist Jesus aus Nazareth. Und er sagte, was soll denn aus Nazareth Gescheites kommen? Da kommt doch nichts her. Nazareth ist in Galiläa. Später gibt es im Kapitel 7 im Johannesevangelium eine Unterhaltung zwischen den Schriftgelehrten. Und da argumentiert jemand so ein bisschen in Jesus seine Richtung. Und der wird voll niedergemacht. Zudem sagen sie, forsch doch mal nach. Aus Galiläa kommt kein Prophet. Da kommt nichts Gescheites her. Warum das so war? Wahrscheinlich, weil die Galiläer nicht so als rein gehalten haben. Das war ein Mischvolk, das waren nicht nur Juden, die waren ja war so kunterbunte Multikulti-Gesellschaft. Dann kam noch dazu, dass sie einen krassen Dialekt gehabt haben. Die hat man überall erkannt und da kann ich als Schwabe voll mitfühlen. Ich erinnere mich, als wir Abschlussfahrt gehabt haben in der Schule, da waren wir in Budapest und in unserem Hotel war eine Gruppe aus Bremen und die haben erst gedacht, wo die uns Rede gehört haben, wir wären auch Ungarn. In dem Schwäbisch, was wir geredet haben. Also ich kann es verstehen. Und all das hat dazu geführt, dass die Galiläer und diese reine und selbstbewusste Jerusalemer Juden einfach Hinterwäldler waren. Sie waren Außenseiter, sie waren belächelt. Die hat man nicht richtig ernst genommen. Leute, auf die man runtergeschaut hat, die nicht viel Wert gehabt haben. Die in die Augen von den wichtigen Leuten nichts zu sagen gehabt haben. Und jetzt kommt Jesus und fängt da seinen Dienst an. Genau unter denen Leuten. Unter denen Leuten fängt er an, seine frohe Botschaft zu verkündigen. Genau das ist seine Zielgruppe. Im Matthäus-Evangelium gibt es in Kapitel 4 eine Stelle, da wird Jesaja zitiert und da wird diese Bevölkerung, da wird dieses Land Galiläa beschrieben. Und das ist im Kapitel 4, Vers 15, das möchte ich euch vorlesen. Das kommt sicher gleich, genau hier. Das Land Zebulun und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, Das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land der Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Zu denen Leuten kommt Jesus. Und im Lukas-Evangelium, im Kapitel 4, beschreibt er diese Zielgruppe, diese Leute nochmal genauer. Und da ist Jesus in der Synagoge in Nazareth in Galiläa. Und am Sabbat liest er in der Synagoge auch wieder was aus Jesaja vor, da steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er, Jesus, rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wenn ihr jetzt Zielgruppe hört, weiß nicht, vielleicht denkt ihr da, hey, Moment mal, wie Jesus hat Zielgruppe. Jesus ist doch für alle Leute gekommen. Nicht nur zu bestimmten. Auch wenn das sich jetzt schön anhört, zu den Leuten, zu denen ihr gekommen ist. Und ich gebe dir recht. Simon hat letzte Woche in seiner Predigt gesagt, dass Jesus als Helfer in diese Welt gekommen ist. Und dass man nur jemand helfen kann, der sich auch helfen lässt, der merkt, dass er hilfsbedürftig ist, der Hilfe möchte. Die Zielgruppe, die Jesus hat, schließt alle Menschen ein, komplett. Aber die meisten Menschen wissen nicht, dass sie Hilfe brauchen, dass sie hilfsbedürftig sind. Sie wissen es nicht oder sie wollen es nicht sehen. Weil wer gibt schon gern zu, dass er, wie es hier in dieser Beschreibung heißt, dass er arm ist, dass er ein zerbrochenes Herz hat, dass er gefangen ist, dass er blind ist, dass er zerschlagen ist. Wer gibt es schon gern von sich zu? Man kann ja eine Schwäche zugeben. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon mit Bewerbungen und Job und so seid. Das gehört heute zu, dass man von seiner Schwäche schreibt, sagen wir mal zumindest von einer. Aber nicht von alle und vor allem nicht nur Schwäche. Wenn mich als junger Kerl jemand gefragt hätte, wie ich vom Typ her bin, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, hey, ich bin cool. Ich bin ein Sunny Boy, ich bin ein toller Hecht. Und hätte mich damit total selber angelogen. Wenn ich mich nüchtern betrachtet hätte, jetzt mit 20, 25 Jahre Abstand funktioniert es, da kann man da drauf zurückgucken. Ich bin froh, dass es schon lange her ist. Es wächst manchmal Gras über manche Sachen. Wenn ich mich jetzt beschreiben müsste, dann würde ich sagen, hey, ich war ein naiver Drei-Käse-Hoch. Ich war ein Blender, ich war ein Möchtegern-Typ. Aber damals hätte ich mir das nie eingestanden. Als ich als junger Mensch, ich war damals 23, als ich die Botschaft vom Evangelium richtig gehört habe, als ich sie verstanden habe, da war mir klar, dass alles, was in Lukas da beschrieben wird über diese Galiläer, das betrifft mich, das bin ich. Ich bin arm, ich bin zerbrochen, ich bin gefangen. Ich bin blind und ohne Hilfe bin ich verloren. Ich brauche diesen Jesus. Und wenn du dich vielleicht in dieser Beschreibung wiederfindest, dann ist dieses Evangelium, diese Botschaft, die Jesus hat, genau für dich. Dann ist es die frohe Botschaft genau für dich. Wenn Jesus in Jerusalem angefangen hätte, wäre er wahrscheinlich auf taube Ohren gestoßen. Die hätten ihm gar nicht zugehört. Und wenn ihr die Evangelien durchlest und wenn ihr die Diskussionen seht, die Jesus gehabt hat mit der geistlichen Elite, mit der Schriftgelehrte, dann stellt ihr fest, die waren so von sich überzeugt, die waren so von sich eingenommen, dass sie gar nicht hören wollten, was Jesus ihnen zu sagen gehabt hat, dass sie das gar nicht wahrhaben wolltet. Sie haben sich nicht als hilfsbedürftig gesehen. Und es gibt eine Begebenheit im Neuen Testament, wo Jesus zu ihnen auch sagt, hey, die Kranke brauchen einen Arzt, nicht die Gesunde. Sie haben nicht gesehen, dass sie hilfsbedürftig sind und auch nicht gesehen, dass sie krank sind. Jesus zeigt mit diesem Start in Galiläa, ich gebe nichts auf menschliche Bewertungen, auf menschliche Maßstäbe. Ich suche, was verloren ist. Jeder Mensch ist mir wichtig. Jeder Mensch ist mir wertvoll. Es ist mir egal, wie gering der Mensch in den Augen von anderen Menschen ist. Niemand ist mir zu niedrig. Du bist ein Außenseiter, für Jesus kein Problem, weil genau für dich ist er gekommen. Seine Aussage damit ist, ich gehe dahin, wo keiner hingeht. Und kein Ort ist so schlimm, dass ich nicht hinkommen kann mit meiner guten Botschaft. Doch diese Botschaft zu hören, dieses Evangelium zu hören, das reicht nicht. Und der Daniel hat es voll gut beschrieben, dass mit seinem Lebenszeugnis, das allein hat die Galiläer nicht geholfen. Das allein hilft mir nicht und hilft dir nicht. Es geht in Vers 15 weiter. Da steht dann, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße, von Herrn kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Botschaft, die Jesus für die Menschen hat, die Botschaft, die Jesus für dich hat und für mich hat, die fordert eine Entscheidung. Eine Entscheidung im Hier und Jetzt. Steht, die Zeit ist erfüllt. Das kann eine Erinnerung für mich sein. Das Leben in dieser Welt ist nicht ewig. Das Leben in dieser Welt geht zu Ende. Wann dieser Zeitpunkt sein wird für dich und für mich, das weiß zum Glück nur Gott. Und vielleicht denkst du noch nicht so oft dran, wie endlich das Leben ist. Das habe ich, als ich jung war, auch nicht getan. Ich sage jetzt bewusst, als ich jung war, ich spiele Fußball in so einer AHA-Mannschaft, das heißt Altherren. Die Engländer drücken das freundlicher aus, die sagen Classics. Und ich weiß noch, als ich am Anfang da dabei war und mitgespielt habe, da spielt man ganz oft alt gegen jung, witzigerweise bei den Altherren. Und da war ich am Anfang immer bei jung. Das war total cool. Und jetzt, und da ziehen mich die Ältere jetzt inzwischen auch damit auf, jetzt bin ich immer öfters oder fast immer bei alt. Also die Endlichkeit wird mir bewusster. Und die Frage an dich ist, schau, bist du dir deiner Endlichkeit bewusst? Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Und Jesus fordert eine Reaktion von dir und von mir auf seine Botschaft. Tut Buße. Was heißt das? Ich glaube, eine der größten Illusionen, die wir Menschen haben, ist, dass wir denken, wir haben unser Leben selber in der Hand. Wir prägen unseren Weg. Wir sind unseres Glückes Schmied. Den Spruch kennt ihr wahrscheinlich. Und für mich war lang einer meiner größten Wünsche, unabhängig und frei zu sein. Niemand Rechenschaft geben zu müssen. Wenn ich aber anfange, ehrlich über mein Leben nachzudenken, dann stelle ich fest, ich bin alles andere als frei. Ich bin sowas von abhängig. Ich bin abhängig von meiner Arbeit, dass mich meine Arbeit bezahlt. Ich bin abhängig davon, dass ich gesund bin. Ich bin abhängig davon, dass es politisch so hier ist, dass ich leben kann. Ich bin in so viele Abhängigkeiten, meine Wege sind in so viele Dinge vorgegeben. Ich bin nicht frei. Und Buße tun, das, was Jesus hier fordert, heißt, das zu erkennen, das anzuerkennen. Ich bin in meinem Weg nicht frei und mit dem Weg, den ich gehe, ohne Gott, bin ich auf dem Holzweg. Ich bin verloren, ich brauche Rettung. Und ich muss erkennen, dass ich umkehren muss. Weg von meinem Weg, hin zu Gott. Ich kehre um. Wie so ein U-Turn. Zurück zu meiner Bestimmung, von da, wo ich ausgegangen bin. Von Gott, der mich geschaffen hat, wieder zurück zu ihm. Umkehr, tu Buße. Und der zweite Schritt ist, glaube an das Evangelium. Das ist dann der Weg, wie ich Hilfe kriege. Weil auch diese Erkenntnis allein umkehren zu müssen, hilft mir nicht. Jesus fordert mich auf, glaub an das Evangelium. Vertrau darauf. Und ihr kennt alle dieses Sprichwort, Glauben heißt nicht wissen. Ist es wirklich so? Glaube heißt nicht wissen. Ich glaube, dass dieser Spruch insgesamt nicht stimmt, aber weil auch da ist wieder, wenn ich nüchtern drüber nachdenke, was kann ich denn wirklich wissen? Ein ganz berühmter Philosoph, der ist mal von Orakel in Delphi als der weiseste Mann der Welt bezeichnet worden, weil er erkannt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. was kann ich wirklich wissen? Wenn ich mal so die Bereiche in meinem Leben abklopfe, dann werde ich feststellen, das meiste in meinem Leben ist nicht Wissen, sondern Wahrscheinlichkeit. Wenn ich sage, ich weiß, dass mein Arbeitgeber mir jeden Monat kurz vor Monatsende mein Geld überweist, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, weil er es in die letzten Monate und Jahre immer so gemacht hat. Aber ich weiß es nicht sicher. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es dieses Jahr und diesen Monat wieder passieren wird. Und das, was am wahrscheinlichsten ist, wenn ich diese Sache überprüfe, die glaube ich und nach denen lebe ich. Und wenn ich ganz ehrlich bin und wenn Leute sagen, Christen, die glauben an was, das ist nicht bewiesen. Ich fand es voll cool, wie du das beschrieben hast, Daniel. Wenn die sagen, hey, ich weiß und du glaubst nur, das ist nichts wert, dann ist es nicht ehrlich. Dann sind sie nicht ehrlich zu sich selber, weil auch das, was sie meinen zu wissen, ist Glaube an was, was für sie wahrscheinlich ist. Letzte Woche hat das Simon uns voll cool dargelegt und eigentlich ein Stück weit bewiesen, wie sehr die Welt Jesus benötigt und dass Gott ihn befähigt hat und bestätigt hat, diese Aufgabe zu erfüllen, uns zu retten. Er hat sich klein gemacht wie ein Wurm. Ich fand das Bild genial. Er ist für uns gestorben, für unsere Schuld, um die zu tragen. Und wenn ich das ehrlich überprüfe und diese Wahrscheinlichkeit abwäge, werde ich feststellen, die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist sehr, sehr hoch. Und ich muss mich entscheiden. Glaube ich Jesus? Vertraue ich auf ihn? Vertraue ich dieser Botschaft? Eine Entscheidung ist notwendig. Es gibt hier kein Neutral. Und auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Du kannst dich für oder gegen diese Botschaft entscheiden. Aber entscheiden musst du dich. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich gern bedeutend und wichtig gewesen wäre. Was Besonderes. Und auch heute, der Tim und ich, wir haben vorher drüber gelacht, auch heute noch in meine Tagträume wäre ich gern ein großer, berühmter Fußballer. Natürlich ganz demütig, ich wäre nicht so eingebildet wie Cristiano Ronaldo. Manchmal kommt es noch, gell? Ich wäre bildlich gesprochen von unserem Text ausgehend, ich wäre gern in Jerusalem gewesen. Jemand von diesen wichtigen Leuten. Aber ich war in Galiläa. Und an meinem Dialekt, und ihr hört es heute noch, ist es unverkennbar. Als mir Gott aufzeigt hat, ganz deutlich zeigt hat, dass ich mit meinem Weg, mit meinem Lebensweg auf dem Holzweg war und ich verstanden habe, dass ich diese Rettung brauche, dass ich diesen Jesus und sein Evangelium brauche, als ich das glaubt habe, als ich das angenommen habe in meinem Leben, da hat er mir ein neues Leben gegeben. Ein neues Leben mit Bedeutung und mit Sinn. Und zwar ganz unabhängig von dem, was alles außer um mich herum los war. Kurz nachdem ich Christ geworden bin, habe ich einen Nebenjob als Barmann angenommen. Das zum Schluss. Und zwar im Restaurant. Das hat zum damals wahrscheinlich angesagtesten Club in München gehört. Der war so cool, der Club. Da hat der FC Bayern mal die Champions League gefeiert. Aber sonst waren viele bekannte Persönlichkeiten. Und durch die Arbeit in dem Restaurant hätte ich immer die Möglichkeit gehabt, in diesem super coolen Club außen einzugehen. Durch die Kollegen, die ich da kennengelernt habe, durch diese Szene, wäre mir plötzlich die Türe offen gestanden in das Nachtleben. Da, wo ich immer hin wollte. Die Szene wäre mir offen gestanden. Das, was ich immer gesucht habe, bevor ich Christ geworden bin. Und wisst ihr was? Das war mir total egal. Ich wollte es nicht mehr, weil ich habe in Jesus Freude, Friede und Freiheit geschenkt kriegt, die unabhängig war von allem, was um mich herum passiert ist. Ich habe Bedeutung bekommen und das war alles, was ich braucht habe. Das ist diese Botschaft aus dem Anfang, was Jesus macht hat, als er loszieht und diese Botschaft, dieses Evangelium dieser Welt verkündet. Und das ist das, was ich hoffe, was ich mir für dich wünsche, dass du das in deinem Leben annehmen kannst, dass du das erkennst und dass du die Entscheidung für Jesus triffst. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du mir ganz klar gezeigt hast, wo ich stehe, wo ich ohne dich bin und dass du mir diese Botschaft aber verkündigt hast, dass du mir Rettung und ein neues Leben verkündigt hast und auch gegeben hast. Und ich möchte dich für all die jungen Leute bitte, die hier dabei sind, die dir zuhören, die hören, was du zu sagen hast, dass sie das abwägen, dass sie das sehen und dich kennenlernen und auch dich als ihren Herrn und Retter annehmen können. Amen.